Ja, dann nochmal guten Morgen, legen wir los. Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, dass wir angefangen hatten, uns mit diesem Thema Synchronisation zu beschäftigen. Ich glaube, das war die letzte Folie. Letztes Mal, also nochmal dieses Konzept des gegenseitigen Ausschlusses. Und heute wird es jetzt zum Großteil um die Frage gehen, wie können wir das sicherstellen? Also wie können wir das erzwingen, dass wenn wir kritische Bereiche irgendwie definieren, ja, wo immer nur ein Prozess rein darf, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Dass wir also einen Mechanismus haben, dass nicht doch zwei Prozesse gleichzeitig in den kritischen Bereich reingehen. Und um diesen gegenseitigen Ausschluss umzusetzen, hat man also als erste Idee, dass man irgendwie so eine Art Log-Variable hat. Und das fällt unter den Punkt programmtechnische Synchronisation. Ja, wir werden uns also Möglichkeiten angucken, wie man einfach, indem man seinen Programmcode irgendwie geeignet strickt, ja, und so Zugriffsschutzvariablen einführt, indem man das damit hinkriegt. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die populärere ist, ist, dass die Hardware das irgendwie unterstützt. Also dass sie eine Prozessorinstruktion haben, mit der sie praktisch auf als Sperre gekennzeichnete Variablen so zugreifen können, dass sie dann diese Sicherheit haben. Gucken wir uns aber erst die reine Softwarelösung an. Und da zunächst nochmal diesen ersten Versuch, den wir auch in der Einführung zur Synchronisation schon gesehen haben. Also die Grundidee ist, Sie führen eine Variable ein, deren Bedeutung sein soll, wenn die auf True gesetzt wird, dann ist der Zugriff auf irgendwelche anderen Dinge ist dann gesperrt. Ja, und wenn die auf False gesetzt ist, dann ist der Zugriff nicht gesperrt. Und dann ist die Vorgehensweise wäre dann einfach die, überall wo Sie einen kritischen Abschnitt haben, prüfen Sie am Anfang dieses Abschnittes, ist die Variable gesetzt auf True. Wenn das der Fall ist, dann müssen Sie warten, ja, so lange warten, bis die Variable nicht mehr gesetzt ist. Und wenn sie irgendwann nicht mehr gesetzt ist, dann setzen Sie sie selbst und drücken damit aus, ich will jetzt in den kritischen Abschnitt rein. Und wenn das geklappt hat, dann können Sie praktisch durch den kritischen Abschnitt durch. Und am Ende, wenn Sie raus sind, setzen Sie diese Log-Variable wieder zurück auf False. Das ist es von der Logik her, aber das funktioniert eben nicht, weil die Log-Variable im Grunde dasselbe ist wie irgendwelche anderen Variablen, die Sie schützen wollen. Na, wenn Sie also einfach sagen, ich teste jetzt den Inhalt und es sieht gut aus und danach reservieren Sie das selbst, dann kann zwischendurch schon wieder so ein Context-Switch stattgefunden haben, ein anderer Prozess ist aktiv geworden, hat auch die Variable, diese Log-Variable getestet, ja, bevor Sie die umgesetzt haben und hat auch das Gefühl, er dürfte rein, setzt die dann auch nochmal, ja, dann haben Sie irgendwie dann in zwei Prozessen nachher diesen Befehl, der die Log-Variable setzt, aber da Sie an beiden Stellen schon hinter diesem Prüfen sind, fällt es nicht auf. Ja, und dann rennen beide Prozesse wieder in den kritischen Bereich rein und es hat also nichts gebracht. Ja, das heißt, mit diesem ganz einfachen Ansatz kommen wir nicht weiter. Dann gibt es eine andere Idee, was man vielleicht machen könnte. Wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Prozesse haben, ja, dann könnten die sich auf so ein Ping-Pong-Verfahren einigen und einfach sagen, wir greifen immer abwechselnd auf den Prozess zu, auf die geschützten Variablen zu, ja, also die, wo Sie nur exklusiven Zugriff drauf haben wollen. Das würde dann so aussehen, Sie haben dann zweimal so Programmcode, ja, in Ihren beiden Prozessen. Es geht an beiden Stellen irgendwie in den kritischen Bereich rein. Das ist das, was Sie schützen wollen. Und Sie definieren jetzt so eine Variable Turn. Na, also Turn ist, wer ist dran? Na, wer darf als Nächster? Und in dieser Turn-Variable, die ist entweder 1 oder 2. Und 1 soll bedeuten, der erste Prozess darf in den kritischen Abschnitt. Und Turn gleich 2 würde bedeuten, der zweite darf es. Ja, dann sehen Sie auch direkt, Sie können das erweitern auf N-Prozesse, wo Sie dann diese Turn-Variable immer durchlaufen lassen. 1, 2, 3 bis N und dann wieder 1. Und jeder dieser Prozesse guckt dann halt, bin ich dran? Ja, und wenn ich dran bin, dann geht es direkt weiter in den kritischen Bereich. Und ansonsten wird eben gewartet, bis man dran ist. Das ist im Prinzip gut, ja, also es funktioniert im Sinne von, es sorgt dafür, dass nicht zwei Prozesse gleichzeitig in den kritischen Bereich reinkommen, weil es ist ja so, egal in welcher Reihenfolge Sie jetzt in diesen Prozessen diese Prüfung machen, nur in einem der Prozesse kann der Wert richtig sein. Ja, jetzt könnten Sie sagen, ja, aber es kann ja sein, dass dann gerade einer der Prozesse hier unten ist und die Turn-Variable verändert. Ja, das wäre dann wieder was, wo man sagen würde, jetzt haben wir wieder dasselbe Problem, die Turn-Variable wird durch irgendwie ein Verschränken der Prozesse wird so verändert, dass es dann doch wieder nicht hinhaut. Ist aber in dem Fall kein Problem, weil jeder Prozess die Turn-Variable so setzt, dass er selber nicht rein dürfte. Ja, also der erste gibt ja praktisch dem zweiten dann den Freifahrtschein und der zweite dem ersten in diesem Beispiel. Also durch diese Konstruktion kann es jetzt nicht passieren, wenn zum Beispiel dieser Prozess gerade aus seinem kritischen Bereich rauskommt und Sie dann so eine Verschränkung haben, da oben wird geguckt, bin ich dran und hier unten wird die Turn-Variable gesetzt. Ja, das wäre das, was man im Griff behalten muss. Und das ist aber unschädlich, weil wenn der da einen Tick früher ist, ja, mit seinem Abfragen, bevor der hier unten die Turn-Variable setzt, dann wird er einfach noch einmal durch diese While-Schleife durchlaufen. Und wenn er einen Tick später dran ist, dann ist es auch gut, weil es ist ja explizit von diesem Prozess das praktisch freigegeben worden, dass der andere rein darf. Also so oder so kann da nichts schiefgehen, was den Zugang zum kritischen Bereich angeht. Das einzige Problem ist jetzt, wenn diese Prozesse nicht so einfach, wie das hier dargestellt ist, in der Schleife immer nur wieder sofort in den kritischen Bereich rein wollen, sondern wenn die dazwischen auch noch irgendwas anderes machen. Ja, also wenn sie vor oder hinter dem kritischen Bereich noch andere Dinge tun, dann kann es ja sein, dass der erste Prozess relativ lange wartet, bis er überhaupt wieder in den kritischen Bereich rein will. Und in der ganzen Zwischenzeit muss der zweite abwarten. Und das war eines der Dinge, die wir verboten haben. Wir haben am Anfang gesagt, ein Prozess, der selber nicht im kritischen Bereich ist, der soll auch keinen anderen blockieren. Aber bei diesem einfachen Warteschlangensystem oder so, ja, wo die Prozesse in fester Reihenfolge immer wieder mal in den kritischen Bereich rein dürfen, da ist es eben so, dass jeder Prozess warten muss, bis die vorherigen alle durch den kritischen Bereich durchgegangen sind, auch wenn sie vielleicht gerade gar nicht daran interessiert sind, da reinzugehen. Ja, das funktioniert also nicht gut. Es sei denn, Sie haben irgendwie eine Anwendung, die einfach vom Verhalten etwas in der Art macht, ja, wo zum Beispiel sowas wie ein Master und oder ein Server und ein Client-Prozess oder so, die immer nur abwechselnd laufen und wo Sie davon ausgehen, dass es immer so ein Muster ist. Ja, der Client stellt eine Anfrage, irgendwie der Server bearbeitet die, das geht zurück, dann stellt der Client die nächste Anfrage und so weiter. Und die müssen dabei aus irgendeinem Grund auf gemeinsame Daten zugreifen. Ja, dann könnte man sowas machen. Und das Ganze nennt man dann Coroutinen. Ja, also Coroutinen ist eine Form von Parallelprogrammierung, wo Sie davon ausgehen, dass Sie immer so ein abwechselndes Verhalten haben und dass das auch gewünscht ist. Aber im Allgemeinen, also für beliebige Prozesse, die halt einfach gemeinsame Daten haben, die Sie irgendwann mal nutzen, und Sie können es nicht vorhersagen, dass das so ein Verhalten haben wird, dann können Sie dieses Verfahren nicht nutzen, ja, weil sobald ein Prozess nicht weitermacht, werden alle anderen warten müssen. Gut, jetzt haben wir also diese eine Variante mit der Log-Variable, die nicht richtig funktioniert, ja, weil wir nicht wirklich wissen, ob der Zugriff auf die Log-Variable dann geschützt ist. Dann haben wir dieses andere Verfahren, wo man die Idee hat, zu sagen, wer ist dran als Nächster, ja, was aber auch nicht ausreichend ist. Und der nächste Ansatz ist jetzt, diese beiden Sachen zusammenzuwerfen. Sind wir noch nicht ganz. Wir werfen es noch nicht ganz zusammen. Es kommt noch einer vorher. Hier gehen wir jetzt hin und führen eine Variable ein, die sagt, dieser Prozess will in den kritischen Bereich oder ist schon drin. Diese Variable gibt es dann zweimal oder n-mal in jedem Prozess. Und zum Beispiel hier im ersten Prozess setzen wir dieses C1 auf True, um anzuzeigen, Prozess 1 will in den kritischen Bereich rein oder ist schon drin. Ja, die Idee ist eben, Sie setzen das vorher und wenn Sie dann wieder rauskommen aus dem kritischen Bereich, dann setzen Sie das zurück. Und der Prozess 2 macht das gleiche, aber mit einer zweiten Variable C2. Und dann kriegen Sie auch so einen einfachen Log-Code, wobei Sie jetzt praktisch in dem ersten Prozess abwarten, bis der zweite fertig ist, mit dem Durchwandern durch den kritischen Bereich und im zweiten Prozess warten sie ab, bis der erste fertig ist. Und das ist auch so gestrickt, dass es also diesen gegenseitigen Ausschluss sicherstellt. Ja, es kann ihnen nicht passieren, dass irgendwie beide Prozesse gleichzeitig in den kritischen Bereich reingehen. Ja, warum ist das so? Wenn Sie sich überlegen, der entscheidende Punkt ist ja hier in der While-Schleife. Ja, also in beiden Prozessen müsste praktisch diese While-Schleife abgebrochen werden, damit dann beide durchlaufen in den kritischen Bereich. Aber was würde das bedeuten? Es würde ja heißen, dieser hier, der kann ja nur durch, wenn C2 gesetzt ist, ja, und der andere, also wenn C2 nicht gesetzt ist, und der andere kann nur durch, wenn C1 nicht gesetzt ist. Aber die sind ja beide in die While-Schleife erst reingekommen, nachdem sie jeweils ihre eigene C-Variable gesetzt haben. Ja, das würde sie also direkt zu einem Widerspruch führen. Wenn Sie annehmen, dass die beide durchkommen und beide in den kritischen Bereich kommen, dann haben Sie eine Situation, in der C1 und C2 beide true sind, weil die oben gesetzt wurden, und andererseits C1 und C2 aber auch beide false sind, sonst wären die Prozesse nicht aus der While-Schleife rausgekommen. Ja, es kann also nicht sein. Es muss mindestens eine der beiden Variablen false gewesen sein, was dann dazu führt, dass der andere Prozess durch kann in den kritischen Bereich. Ja, also das funktioniert in diesem Sinne. Aber hier kann jetzt auch wieder ein Problem auftreten. Sie können zu einem Deadlock kommen, wenn beide gleichzeitig diese beiden Variablen auf true setzen. Ja. Wenn das passiert, also beide haben angezeigt, sie wollen in den kritischen Bereich rein, und dann haben sie anschließend beide in der While-Schleife hängen, und dann geht gar nichts mehr. Ja, das heißt also, das bringt uns auch nicht weiter. Und jetzt kommt das, was ich Ihnen eben schon einen Tick zu früh angekündigt habe. Wir kombinieren jetzt diesen Ansatz hier mit der Turn-Variable. Ja, also erstmal von der groben Logik her, Sie haben hier ganz grob gesehen auch diese C-Variablen, die Sie am Anfang jeweils auf True setzen, um zu sagen, hier ich, Prozess 1, will in den kritischen Bereich rein. Na, drüben das gleiche für Prozess 2. Dann, ganz grob gesehen, haben Sie auch wieder diese While-Schleife, die Sie vom kritischen Bereich abhält, solange wie die andere Variable gesetzt ist. Ja, das ist bisher dasselbe. Wenn Sie das Innere in der While-Schleife ignorieren, dann ist es einfach dieses, was wir auf der vorherigen Folie hatten mit den beiden Variablen C1 und C2. Aber jetzt passiert Folgendes. Sie haben zusätzlich diese Turn-Variable und gucken jetzt hier, bin ich dran, ja, oder bin ich nicht dran. Und Turn gleich 1 soll jetzt wieder bedeuten, der erste Prozess wäre dran. Und was machen Sie, wenn Turn nicht 1 ist? Ja, das bedeutet, wenn diese If-Abfrage, wenn die erfolgreich ist, ja, wenn die Bedingung wahr ist, dann heißt das, Prozess 1 würde gerne in den kritischen Bereich rein, aber so prioritätsmäßig irgendwie ist er nicht an der Reihe. Ja, wenn C2 nicht auch gesetzt wäre, dann hätte er ja direkt durchgehen können. Dann spielt die Turn-Variable keine Rolle. Aber wenn eben beide Cs true sind, ja, beide wollen in den kritischen Bereich, dann sagen wir, okay, jetzt gibt es irgendeine Priorisierung und die hängt an der Turn-Variable dran. Und was der Prozess jetzt macht, wenn er merkt, er will, aber er darf nicht, dann tritt er zurück. Ja, und sagt, okay, dann setze ich C1 auf false. Ich verzichte erstmal, weil ich bin ja nicht an der Reihe und ich will nicht das ganze Prozedere aufhalten. Und dann läuft hier innen drin nochmal eine While-Schleife, wo jetzt der Prozess abwartet, bis Turn auf 1 gesetzt wird. Ja, bis er von irgendeinem anderen Prozess, also hier haben wir ja nur zwei, bis er von dem zweiten praktisch das Recht bekommt, reinzugehen. Und wenn das passiert ist, dann setzt er C1 wieder auf true. Und dann muss hier die While-Schleife nochmal durchlaufen werden. Na, und dann wird in der Regel dann oben C2 nicht mehr true sein, weil der zweite ist ja gerade raus aus dem kritischen Bereich. Und dann geht es weiter. Ja, und dieses Verfahren funktioniert jetzt. Und es hat weder den Nachteil von diesem reinen Turn-basierten Verfahren, wo Sie also nur vernünftig arbeiten können, wenn Sie immer abwechselnd in den kritischen Bereich rein wollen. Denn Sie greifen auf diese Turn-Geschichte ja überhaupt nur zu, wenn Sie schon einen Konflikt erkannt haben. Ja, wenn beide Prozesse an der Stelle sind, wo Sie sagen, wir wollen beide in den kritischen Bereich rein, nur dann gucken Sie, wer ist von dieser Turn-Geschichte her dran. Und gleichzeitig stellen Sie eben sicher, dass Sie, wenn Sie merken, Sie sind nicht dran, na, dass Sie dann diese Forderung in den kritischen Bereich reinzugehen, dass Sie die erstmal zurückziehen und damit den anderen, der an der Reihe ist, durcharbeiten lassen und damit funktioniert das Ganze dann. Ist Ihnen das klar, was das macht? Gut. Das ist also der Algorithmus nach Decker und es gibt dann noch einen, der viel kürzer ist und der genauso gut ist und das ist der von Peterson. Die Bedeutung der Variablen ist hier die gleiche, also diese C-Variablen drücken wieder aus, ich will in den kritischen Bereich rein und das Turn sagt wieder, wer an der Reihe ist, nur ist die Logik jetzt hier ein bisschen anders. Hier gehen Sie praktisch hin und jeder Prozess ist also besonders entgegenkommend und sagt direkt am Anfang, also ich muss nicht der Erste sein. Ja, das ist dann so ein bisschen wie dieses an der Tür, wo jeder dem anderen den Vortritt lassen will, wenn man ganz viele höfliche Menschen zusammen an diese Tür stellt. Ja, also jeder Prozess sagt, einer der anderen darf als Erster und prüft dann aber, ob er vielleicht doch schon gehen kann. Ja, also zunächst mal regelt jeder Prozess grundsätzlich, dass er nicht der Erste sein muss, ja, hat aber andererseits auch nichts dagegen, direkt durchzustarten, weil er eben guckt, while C2, also hier sind ja zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um das Warten in dieser Warteschleife fortzusetzen. Und wenn praktisch C2 gar nicht true ist, also der andere Prozess gar nicht in den kritischen Bereich rein will, dann geht es auch direkt weiter. Wird da direkt der kritische Abschnitt betreten. Und genauso, wenn Turn nicht 2 ist, dann kommt man auch direkt rein. Ja, also das heißt ja dann, Turn ist 1, ja, das heißt der Erste darf dran. Und ja, da ist jetzt die Frage, warum funktioniert das Ganze? Und ich schreibe dazu nur noch mal kurz dieses Programm ab, damit Sie das dauerhaft sehen können. Ja, also der eine sagt, C1 gleich true, turn gleich 2 und dann while C2 und turn gleich 2. Ja, da passiert nichts, einfach warten und dann kommt eben dieser kritische Bereich und am Ende wird C1 auf false gesetzt. Ich dachte, das ist eine Pseudo-Notation ohne Semikolons. Ja, und genau dasselbe passiert hier drüben, nur mit verdrehten Variablen, also C2 gleich true, dann turn gleich 1, dann while C1 und turn gleich 1. Auch wieder warten. Dann auch der kritische Bereich. Und am Ende wird C2 auf false gesetzt. Ja, das heißt, Sie haben also zwei Variablen C1 und C2, die grundsätzlich anzeigen, wer was will. Und so dazwischen steht eine gemeinsame Variable Turn, die entweder 1 ist oder 2. Jetzt schauen wir uns zunächst an, warum das Ganze den kritischen Ausschluss umsetzen wird. Ja, das schlechte Szenario wäre ja, beide schaffen es irgendwie in den kritischen Bereich. Da wollen wir jetzt gucken, dass das nicht passieren kann. Das kann vom Prinzip her ja nur passieren, wenn irgendwie beide fast gleichzeitig laufen, ja? Und dann werden sowohl C1 als auch C2 auf True gesetzt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, bevor die While-Schleife betreten wird, setzen ja beide Prozesse die Turn-Variable. Ja, und das muss in irgendeiner Reihenfolge ablaufen. Also es wird entweder der Erste zuerst drankommen, vom Scheduler irgendwie ausgewählt, dann setzt der Turn auf 2 und dann irgendwann durch den Scheduler kommt der Andere dran und setzt Turn auf 1, überschreibt das Ganze, dann ist also Turn 1 und Turn wird jetzt erstmal nicht mehr verändert. Ja? Es kommen dann beide an diese While-Schleife und durch die While-Schleife wird nur einer durchkommen. Denn was muss erfüllt sein, damit die da rauskommen? Ja, sie haben zwei Bedingungen, dass sie sich in der While-Schleife weiter aufhalten. C2 und Turn gleich 2. Wir wissen, dass beide Cs gesetzt sind, also die können wir aus der Betrachtung weglassen. Damit ist das praktisch eine Schleife While-Turn gleich 2 und hier läuft While-Turn gleich 1. Ja, und eine dieser beiden Schleifen wird auf jeden Fall den Prozess festhalten, nämlich die, die in dem Prozess läuft, der nicht an der Reihe ist. Ja?
Aber was ist, wenn ich jetzt noch einen dritten Prozess habe? Nein, ich prüfe den Kunden bloß an, ob jetzt der andere will, dafür setze ich meine eigene Variable.
Ja gut, Sie können, Sie müssten die dann alle hier auflisten.
Also, ja.
Genau, das anstelle von C2 wäre es C2 oder C3 oder C4 und so weiter. Und hier würde dann statt Turn gleich 2 würde dann Turn ungleich 1 stehen. Ja, also die Bedingung allgemein formuliert heißt dann, es wollen andere rein und ich bin nicht an der Reihe. Das wäre die allgemeine Formulierung. Ja, also durch diese Turn-Variable wird eben nur ein einziger Prozess es schaffen, hier durchzukommen. Der geht dann in den kritischen Bereich rein. Der andere läuft währenddessen weiter durch die While-Schleife durch. Und erst nach dem kritischen Bereich wird C1 eben zurückgesetzt auf False. Und in dem Moment kommt der andere aus der While-Schleife auch raus. Also das ist die eine Geschichte, warum das Ganze den gegenseitigen Ausschluss sicherstellt. Und die andere Frage ist jetzt, wie ist das mit der Blockade? Ja, also kann es ja auch zu so einer Deadlock-Situation kommen, wo es nicht weitergeht? Und das finden Sie auf der Folie, die Sie jetzt sehen. Also wenn Sie annehmen, es kommt irgendwie zu einer Blockade, da die Dinger sich gleich verhalten, können wir annehmen, es ist der erste Prozess, der irgendwie blockiert wird. Und blockiert werden kann er nur in der While-Schleife. Ja, also wenn dieses Ding Deadlocks erzeugen würde, dann müsste irgendwie P1 sich in der While-Schleife befinden und da dauerhaft nicht rauskommen. In die While-Schleife kommt er dann nur rein, nachdem er C1 gesetzt hat. Andererseits ist aber auch C2 true und Turn gleich 2. Ja, ansonsten, wenn also eine der beiden Bedingungen nicht mehr gilt, kommt er sofort aus der While-Schleife raus. Die müssen beide gelten, damit er da permanent drin ist. Und damit das der Fall ist, dann haben Sie nur zwei Möglichkeiten. Wenn Sie sich jetzt P2 angucken, ja, also die eine Möglichkeit wäre, P2 wartet selber darauf, in den kritischen Bereich reinzukommen, ja, ist also auch in dieser While-Schleife. Das kann aber nicht sein, weil wir ja wissen, Turn ist 2 und deswegen wird die While-Schleife für den zweiten Prozess ja sofort abgebrochen. Na, also diese Möglichkeit ist es nicht. Und dann würde vielleicht noch eine andere Möglichkeit sein, dass der zweite Prozess permanent immer wieder in den kritischen Bereich reingeht. Ja, also er kommt rein, die While-Schleife hält ihn nicht auf, aber sobald er aus dem kritischen Bereich raus ist, springt er nach oben und geht direkt wieder rein. Und das ist aber eigentlich auch kein Problem, denn wenn er jetzt hier wieder nach oben geht, setzt er ja die Turn-Variable wieder auf 1. Also jeder Prozess, der einmal im kritischen Bereich drin war und wieder rausgekommen ist, gibt ja wieder dem anderen das Recht des Vortritts. Und spätestens in dem Moment würde dann dieser hier aus der While-Schleife rauskommen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob unmittelbar nach dem Umsetzen der Turn-Variable es zu einem Kontext-Switch kommt. Ja, weil wenn wir annehmen, dass hier der zweite jetzt hier rausgekommen ist, geht wieder nach oben, setzt wieder Turn auf 1 und versucht jetzt wieder reinzukommen. Ja, dann wird er ja in seiner While-Schleife wieder aufgehalten. Das C1 ist ja noch gesetzt und Turn ist inzwischen 1, ja, also hängt er in der While-Schleife. Irgendwann wird der Scheduler diesen auswählen und dann geht es weiter. Also so können die beiden Prozesse dann, wann sie es brauchen, in den kritischen Bereich rein und halten sich andernfalls aber nicht auf.
Was ist die Frage, was steht in der While-Schleife dann konkret drin, zum Beispiel irgendwie Sleep 1000 oder so? Also wie kann man sich das vorstellen? In
der Sie meinen hier dieser leere Block?
Genau. Wo Sie reinschreiben mit Warten?
Ja, also es muss da gar nichts drin stehen. Sie können, dann verbrät es Rechenzeit.
Genau.
Ja. Deswegen nennt man das Ganze auch aktives Warten und das haben all diese softwaretechnischen Ansätze gemeinsam. Dieses Warten darauf, dass Sie an die Reihe kommen, wenn Sie nicht irgendwelche speziellen Hardware-Instruktionen zur Hilfe nehmen, die eben so ein Locking erlauben, dann funktionieren die alle nur, indem Sie Rechenzeit verbraten, ja, weil Sie immer wieder prüfen müssen. Sie könnten dann natürlich einen Sleep einbauen in irgendeiner Form. Aber auch dieses Sleep arbeitet ja im Prinzip. Ne? Also das zählt ja auch irgendwie einen Zähler hoch. Also deswegen ist das alles nicht besonders effizient, ja, weil sie einfach viel Rechenzeit grundsätzlich mit dieser Warterei verbraten. Und weil man das nicht will, sondern man möchte also, dass meistens irgendwelche sinnvollen Dinge passieren. Deswegen macht man es dann doch lieber mit irgendwelchen Hardware-Mechanismen. Und das Wesentliche, was Sie da brauchen, ist, dass Sie im Prozessor eine Maschineninstruktion haben, die so ein gleichzeitiges atomares Testen und Setzen einer Variable erlaubt. Ja. Wir hatten ja bei diesem ersten intuitiven Versuch, einfach nur eine Log-Variable zu nehmen, hatten wir das Problem, dass zwischen dem Testen der Log-Variable und dem Setzen, ja, um zu sagen, ich will selber das Log haben, dass dazwischen es zu einem Kontext-Switch kommen kann. Ja, und dann ein anderer Prozess auch diesen Test anstößt und dann haben Sie zwei Prozesse, in denen der Test erfolgreich war. Beide glauben, ich darf rein. Ja, das heißt, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass dieses Testen und Setzen am Stück ununterbrechbar passiert, dann können wir doch ein einfaches Log verwenden, ja, und einen einfachen Test auf diese Log-Variable. Und das können wir tatsächlich, weil praktisch jede vernünftige CPU eben sowas kann. Und so eine TSL-Instruktion, die würde praktisch hingehen, der geben Sie ein Register und zum Beispiel eine Adresse oder sowas, ja, eine Speicheradresse. Und dann wird geguckt, ja, ist in dieser Speicheradresse steht da 0 oder 1 drin. Diese Information wird zurückgegeben und gleichzeitig wird der Wert auf 1 gesetzt. Ja, Bedeutung ist dann wieder 0, heißt das Log ist offen, also keiner ist im Moment im kritischen Bereich drin. Und 1 bedeutet, das Log ist gesetzt, irgendjemand hat das Ding gesperrt. Ja. Und von der Logik her wird dann eben jedes Mal, bevor Sie in den kritischen Bereich reingehen, rufen Sie diese TSL-Instruktion auf. Und wenn Sie als Rückgabewert 0 kriegen, dann wissen Sie, zu dem Zeitpunkt, wo Sie gefragt haben, war das Log offen, war verfügbar und Sie haben es im gleichen Moment gesetzt. Na, und es kann nicht sein, dass zwei Prozesse, die gleichzeitig dieselbe TSL-Instruktion ausführen, dass die irgendwie so verschränkt ausgeführt werden, dass beide eine 0 zurückkriegen. Es kann nur einer von den beiden den Wert 0 zurückkriegen. Und ja, das heißt also, wenn Sie dieses Ding benutzen können, dann sind Sie auf der sicheren Seite. In Maschinencode würden Sie praktisch jedes Mal vor dem kritischen Bereich hier so eine Subfunktion Enter aufrufen. Ja, da führen Sie das TSL aus, laden praktisch den Wert dieser Log-Variable in ein Register, testen das Register auf 0. Und wenn es nicht 0 war, JNZ soll Jump Not Zero heißen, also wenn es nicht 0 war, dann müssen Sie hier zurückspringen und in der Schleife praktisch weitermachen. Und ansonsten springen Sie hier mit Return zurück und haben dann praktisch den Erwerb der Sperre erfolgreich durchgeführt. Und ganz am Ende, wenn Sie aus dem kritischen Bereich rauskommen, dann rufen Sie Leave auf und das setzt einfach nur das Log von Hand wieder auf Null. Das muss man nicht irgendwie gesondert schützen, das schreibt man einfach in die Speicherzelle oder was auch immer Sie da verwenden, schreibt man den Wert Null wieder rein. Denn das, auch wenn das mehrere gleichzeitig machen würden, wäre das egal. Es kann zwar nicht vorkommen, dass es mehrere gleichzeitig machen, weil sie ja nur einen Prozess haben, der überhaupt in den kritischen Bereich reingekommen ist und die anderen werden gar nicht versuchen, diesen Befehl auszuführen, aber vom Prinzip ist es unschädlich. Da haben Sie natürlich jetzt trotz Zuhilfenahme immer noch aktives Warten, ja, weil Sie in diesem Enter sich auch in der Schleife drehen und immer wieder versuchen, diese Log-Variable auszuwerten, aber Sie müssen nicht mehr diesen Aufwand betreiben mit irgendwelchen Zusatzvariablen. Ja, diese C1, C2-Variablen, die wir bei der reinen softwaretechnischen Synchronisation hatten, die brauchen Sie da nicht. Gut, damit diese Maschineninstruktion funktionieren kann, müssen zwei Dinge passieren. Das eine ist, es sollten Interrupts ausgeschaltet sein. Dieses Testen und Setzen, das darf also nicht unterbrochen werden durch irgendwas anderes und auch nicht durch einen Wechsel zu einem anderen Prozess. Und jetzt haben Sie natürlich noch ein zweites Problem, wenn Sie mehrere CPUs haben, die über einen gemeinsamen Bus auf denselben Speicher zugreifen. Dann könnte es sein, dass auf beiden CPUs diese TSL-Instruktion läuft, die zwar an sich atomar, also nicht unterbrechbar ist, solange die läuft, wird nicht irgendwo anders hingeschaltet. Aber Sie wissen halt nicht, in welcher Reihenfolge dann die Zugriffe auf den Speicher von den beiden CPUs aus stattfinden. Ja, und dafür gibt es in der Regel dann die Möglichkeit zu sagen, Speicherbus ist gesperrt, im Moment darf nur dieser eine Prozessor drauf zugreifen. Okay, jetzt ein paar grundsätzliche Dinge zu diesem aktiven und passiven Warten. Passives haben wir noch gar nicht gesehen, aber wenn wir es gleich sehen werden, dann geht es praktisch um die Möglichkeit, einen Prozess schlafen zu legen. Ja, dass er also nicht in einer Endlosschleife immer wieder testet. Was wir bisher nur gesehen haben, ist das aktive Warten. Ja, beim aktiven Warten haben Sie einfach eine Schleife, in der Sie immer wieder gucken, darf ich? Und irgendwann dürfen Sie und dann geht es weiter. Und ein solcher Prozess oder Thread, der verbrennt natürlich Rechenzeit. Der wird vom Scheduler immer wieder ausgewählt, kann dann, wenn er zum Beispiel so ein Zeitquantum hat, dieses Quantum lang in dieser Schleife laufen und ist ansonsten nicht besonders produktiv. Und grundsätzlich geht es in diesem Prozess erst weiter oder in diesem Thread, wenn ein anderer Thread sagt, okay, jetzt ist der nächste dran, ja, also wenn er die Sperre zurückgibt. Und wenn das nicht passiert, dann haben Sie deswegen hier, das ist, da habe ich in Klammern gesetzt, ein relativ großes Problem. Sie sind dann natürlich zum einen in der Situation, wo der Thread, der irgendwo rein will, da niemals reinkommen wird. Ja, das haben Sie grundsätzlich, egal ob Sie aktives oder passives Warten machen. Wenn Sie eine Sperre nicht freigeben, ja, und der einzige Prozess, der die Möglichkeit hätte, diese Sperre freizugeben, tut es nicht und beendet sich, weil er zum Beispiel einen Fehler verursacht hat irgendwie, dann wird natürlich der andere Prozess nie weitermachen. Aber beim aktiven Warten heißt es auch noch, dass er dauerhaft Rechenzeit verbrennen wird. Ja, wenn Sie also nur 4 Prozesse im System haben, dann ist ein Viertel der CPU-Zeit einfach weg mit Warten. Und Sie müssen das dann irgendwie erkennen und den Prozess von Hand abbrechen. Sie kriegen außerdem auch ein Problem, wenn Sie so eine Prioritätengeschichte haben und der Prozess oder Thread, der die Sache freigeben könnte, einfach nie drankommt. Ja, weil eben einer mit höherer Priorität permanent wartet, ja, in dieser Endlosschleife, und der andere wird nie ausgewählt, der die Möglichkeit hätte, das freizugeben. Diese aktive Warten-Geschichte, da hatte ich auch ganz am Anfang bei den Interrupts schon mal was zugesagt, dieses Polling-Konzept, das ist auch eine Variante von aktivem Warten. Na, also wenn Sie nicht mit Interrupts arbeiten, sondern immer wieder beim Gerät nachfragen, hast du schon neue Daten für mich, dann ist das auch eine Variante von aktivem Warten. Und es ist so, dass man es nicht an sich verteufeln muss. Es gibt Situationen, wo es vernünftig ist, das zu machen. Im Kernel haben Sie zum Beispiel einige Stellen, wo mit aktivem Warten gearbeitet werden muss, also in jedem Betriebssystemkern. Ich meine jetzt nicht den Linux- oder Windows-Kernel, sondern allgemein gibt es einfach Stellen, wo das nötig ist, und zwar in Bereichen, wo nicht geschlafen werden kann. Ja, also das werden wir gleich noch sehen. Schlafen ist etwas, das Prozesse und Threads können, aber nicht beliebige Code-Teile aus dem Kernel. Und wenn Sie solche Sachen haben, die eben nicht schlafen gelegt werden können und die müssen sich auch synchronisieren, dann geht es nur mit aktivem Warten. Aber das ist dann immer mit der Hoffnung verbunden, dass diese Wartezeiten kurz sind und dass Sie damit nur wenig Rechenzeit verbrennen. Okay, beim passiven Warten wird das Ganze deutlich eleganter. Vom Grunde her ist es auch so, dass Sie sagen, Sie testen, darf ich irgendwo rein? Und Sie testen es aber nur einmal. Ja, wenn Sie merken, ich darf nicht rein, dann legen Sie sich schlafen. Ja, also ein Thread, der gerne irgendwo reingehen würde in kritischen Bereichen und das nicht kann, der blockiert dann auf eine gewisse Weise. Das ist nicht dieselbe Blockade wie das Warten auf ein I/O-Ergebnis, sondern es ist eben ein neuer Zustand schlafend. Und in diesem Zustand wird er vom Scheduler nicht mehr ausgewählt. Ja, der kann da ewig verharren in dem Zustand, wird also keine Rechenzeit mehr verbrauchen und hat die Hoffnung, dass er irgendwann wieder bereit wird. Und das wird jetzt auch wieder ausgelöst dadurch, dass irgendein anderer Thread halt, der zum Beispiel gerade aus dem kritischen Bereich rauskommt, dass der sagt, okay, kritischer Bereich ist jetzt wieder freigegeben, es darf ein anderer rein. Und das muss in irgendeiner Weise dann ein Aufweckprozess stattfinden. Ja, das kann entweder eine Geschichte aus der, also dass ein Signal zum Beispiel von dem einen Thread an den anderen geschickt wird, ja, der aus dem kritischen Bereich rausgeht, weckt explizit den anderen auf. Oder es kann auch sein, dass das Betriebssystem selber diese Dinge irgendwie verwaltet und mitkriegt, wenn etwas frei geworden ist und dann von Hand den wieder aufweckt. Jedenfalls, wenn so ein Prozess oder Thread dann wieder wach wird, dann wird er dann nochmal seinen Test wiederholen, ob er jetzt rein darf. Und wenn ja, dann geht er durch. Ja. Also von der Logik her haben Sie immer noch so eine Endlosschleife, wo Sie immer wieder testen, ob Sie in den kritischen Bereich rein dürfen. Aber zwischen den einzelnen Tests vergeht jetzt relativ viel Zeit, weil nach jedem gescheiterten Test der Prozess erstmal schlafen gelegt wird. Und nur wenn irgendwas passiert, was also Hoffnung macht, dass es weitergehen könnte, wie zum Beispiel ein anderer Prozess geht raus aus dem kritischen Bereich, dann werden die wartenden Prozesse geweckt und einer wird dann den Zuschlag kriegen. Dann machen wir weiter. Ich zeige Ihnen jetzt ein Problem, das Sie sicher schon gesehen haben, das Erzeuger-Verbraucher-Problem oder das Sie vielleicht schon gesehen haben. Die Idee ist hier, dass Sie einen beschränkten Puffer haben, ja, in den Sie was reinschreiben können und irgendein anderer Prozess liest wieder raus aus dem Puffer. Und der ist aber beschränkt, das heißt, es können zwei Sachen passieren. Eine ist unangenehmer, Sie wollen in den Puffer reinschreiben, während er komplett gefüllt ist. Ja, dann geht es nicht. Also wenn Sie sich das vorstellen, dass Sie so einen Schreib- und Lesezeiger haben, ja, wo Sie hier die nächste Schreibposition kennen und die nächste Leseposition und der Bereich dazwischen ist halt gerade gefüllt, dann wird es praktisch so im Kreis rumlaufen. Ja, wenn es gut läuft, dann schreiben Sie hier halt weiter rein und wenn Sie hier angekommen sind, dann geht es vorne wieder weiter und in der Zwischenzeit haben Sie halt schon was rausgelesen, sodass hier vorne wieder freier Platz ist. Aber wenn Sie schneller schreiben, als Sie lesen, dann werden sie irgendwann an der Stelle kommen, wo sie hier irgendwo genau an der Stelle meinetwegen sind. Es ist alles gefüllt. Dieser wäre der Nächste, der gelesen werden müsste, ist aber auch der Nächste, in den reingeschrieben wird. Und wenn sie dann einfach schreiben, dann überschreiben sie halt ein altes Element aus dem Puffer, das noch gar nicht gelesen wurde. Und insgesamt ist die ganze Information, was dann nachher gelesen wird, ist dann irgendwie durcheinander. Wenn sie dann weiterschreiben, überschreiben sie mehr und mehr von den Werten und der Leseprozess kriegt noch Müll an Daten. Ja, das heißt also, wenn der Puffer voll ist, dann muss der schreibende Prozess irgendwie aufgehalten werden. Und das andere, was Ihnen passieren kann, wenn der Leseprozess viel schneller ist als der Schreibende, dann kann es eben sein, dass Sie den Puffer nicht schnell genug füllen und der Leseprozess hat nichts mehr zu lesen. Und dann müssen Sie ihn auch anhalten, weil ansonsten liest er irgendwelche Zufallsdaten aus dem Puffer, was Sie auch nicht wollen. Ja, das sind also diese beiden Probleme, die auftreten können. Puffer ist komplett voll und es wird geschrieben oder Puffer ist komplett leer und es wird gelesen. Und das wollen wir jetzt mit Hilfe von Synchronisation irgendwie in den Griff kriegen. Ja, also das nochmal zusammengefasst. Das sind die beiden Aufgaben, die wir mit dem Synchronisationssystem irgendwie umsetzen wollen. Wir wollen sicherstellen, dass der schreibende Prozess, ja, der Erzeuger, dass der wartet, wenn der Puffer voll ist. Und der Verbraucher, der lesende Prozess, der soll warten, wenn nichts zu lesen ist im Puffer. Das können wir jetzt einfach mit passivem Warten machen. Ja, wir können so eine Zählvariable haben, die angibt, wie viele Elemente im Puffer drinstehen. Und die beiden kritischen Situationen sind dann praktisch einmal dieser Wert ist 0. Ja, das würde andeuten, es steht nichts im Puffer. Und der andere Wert ist, dieser Counter steht auf dem Maximalwert, also auf Puffergröße, was ausdrückt, eben der Puffer ist komplett voll und dann darf nicht reingeschrieben werden. Und die beiden Prozesse, die eben unabhängig voneinander lesen und schreiben, die prüfen dann jetzt jedes Mal diese Count-Variable. Und wenn die den jeweils unpassenden Wert hat, ja, also für den Leseprozess, für den Leseprozess der Wert auf 0 steht, dann darf der nicht weitermachen. Und andersrum, wenn für den Erzeuger der Wert maximal war, dann darf er auch nicht weiterschreiben. Ja. Und ein Prozess, der nicht weiterkommt, der soll blockiert werden. Und sobald jetzt der andere Prozess praktisch diese Situation behebt, das kann er ja. Also wenn der Puffer zum Beispiel voll ist und der Leseprozess, der Verbraucher liest was raus, dann weiß er ja, vorher war der Puffer voll, jetzt ist das nicht mehr. Und dann kann er dem anderen praktisch signalisieren, du kannst weitermachen. Und in der Rückrichtung ist das genauso. Also wenn der Verbraucherprozess was erzeugt hat, der Erzeugerprozess was erzeugt hat und hat gesehen, dass vorher nichts mehr im Puffer drin war, dann weiß er ja, der andere konnte nicht weiter lesen und kann dann auch praktisch sagen, hey, ich habe was Neues reingestellt in den Puffer, es kann weitergehen. Und wenn Sie das jetzt mit aktivem Warten machen würden, dann würden Sie praktisch einen Prozess, der merkt, es geht nicht, einfach in einer Endlosschleife wieder hängen lassen. Ja? Also der Erzeuger würde praktisch dann in der Endlosschleife immer wieder testen, ist Platz im Puffer und so lange warten, bis das der Fall ist. Und der Verbraucher würde dasselbe machen. Und wir machen es aber mit passivem Warten. Und das heißt, wir lassen zu, dass diese Prozesse dann blockiert werden und zunächst mal nicht weiterarbeiten. Und dafür müssen sie dann wieder aufgeweckt werden. Ja, und dabei gehen wir davon aus, dass es also eine Funktion Sleep gibt, mit der sich ein Prozess dann freiwillig schlafen legen kann. Und dass es außerdem eine Funktion Wake gibt, die praktisch ein Signal an einen anderen Prozess schickt. Und mit diesem Wake wird der andere Prozess aufgeweckt. Und wenn wir uns das als Code angucken, können Sie das lesen? Dann sieht es so aus. Gehen wir kurz durch die Zeilen durch. Also hier oben wird eine Variable n als 100, als Konstante praktisch definiert. Ja, es ist ein Makro nur. Und es sagt, es gibt 100 Plätze im Puffer. Ja, es gibt also einfach die Größe an. Dann wird am Anfang diese Count-Variable auf 0 gesetzt, um zu sagen, der Puffer ist leer. Und dann haben sie diese beiden Prozesse, Producer und Consumer. Und also das sind Funktionen, die jeweils in den beiden Prozessen dann laufen. Und der Producer läuft also in der Endlosschleife, erzeugt erstmal einen neuen Eintrag hier mit Produce Item. Das ist irgendwas, ja, da kommt jedenfalls ein Item bei raus. Das soll jetzt in die Liste eingetragen werden. Und jetzt wird geguckt, if count gleich n. Ja, count gleich n würde bedeuten, der Puffer ist voll. Wenn das der Fall ist, dann sleep, dann legt dieser Prozess sich schlafen. Gehen wir erstmal davon aus, dass der Puffer nicht voll gewesen ist, dann kommt er ja über diese if-Anweisung direkt hinweg, ja, also ruft es sleep nicht auf. Dann wird enter item aufgerufen und das soll eine Funktion sein, die einfach was direkt ohne weitere Tests in den Puffer einträgt an der aktuellen Schreibposition. Ja, dann wird der Counter wird erhöht und jetzt am Schluss wird dann noch geguckt, wenn der Counter 1 ist, das bedeutet dann, dass praktisch vor dem Eintragen nichts drin war im Puffer, dann wird ein Signal an den Consumer-Prozess geschickt. Ja, ein Wake-up, ein Aufwecksignal. Und was das bewirkt, sehen wir dann gleich unten. Schauen wir uns an, was der Consumer macht. Der ist im Prinzip genauso aufgebaut. Ja, die haben ja austauschbare Rollen. Auch der läuft in der Endlosschleife. Und der hat eine andere Bedingung zu prüfen. Der guckt, ob diese Count-Variable 0 ist und legt sich dann schlafen. Und wenn wir auch annehmen, hier wieder, die Variable ist nicht 0, dann bedeutet das, es ist irgendwas im Puffer drin. Es ist dann nämlich größer 0. Dann kann mit Remove-Item praktisch etwas aus dem Puffer rausgeholt werden. Die Count-Variable wird reduziert um 1, also Count minus 1. Und dann wird geguckt, if count gleich n minus 1, ja, das bedeutet, sie war vorher n, vorher war der Puffer also voll. Wenn der Puffer komplett gefüllt war, dann soll der Producer-Prozess aufgeweckt werden. Ja, und ja, am Ende wird das Item, was da rausgelesen wurde, noch irgendwie verarbeitet. Und diese Wake-Signale, die treffen praktisch die Prozesse, nur dann, wenn sie auch vorher wirklich geschlafen haben. Und dazu kann man einfach gucken, wann schlafen die. Wenn wir das nochmal beim Producer hier angucken, dann werden wir jetzt in dem Fall count is n, wenn der anfängt hier. Ja, wenn er versucht, sein neues Ding in die Liste einzutragen, in den Puffer. Und in dem Moment hat er sich ja dann schlafen gelegt, ja, weil er festgestellt hat, das Ding ist voll, ich kann nicht reinschreiben. Und wenn jetzt hier unten dann danach ein Item aus dem vollen Puffer rausgelesen wurde, ja, dann wird also Wake Producer aufgerufen und dieses Wake Producer führt dazu, dass dieser Sleep zurückkehrt. Ja, also der Prozess wird wieder aufgeweckt und die Sleep-Funktion wird verlassen und dann geht es weiter. Und damit können Sie also schön das hinkriegen, dass die im Prinzip immer aus dem Puffer lesen und in den Puffer reinschreiben und wenn sie jeweils die Grenze, also Puffer voll oder Puffer komplett leer, erreicht haben, dass sie sich dann schlafen legen und dann irgendwann wieder aufgeweckt werden. Das ist soweit ganz gut, funktioniert aber auch wieder nicht hundertprozentig, denn sie können da wieder in einen Deadlock reinkommen. Und das würde folgendermaßen laufen, wenn jetzt der Verbraucherprozess die Variable count liest und feststellt, die ist 0. Ja, also der Verbraucher ist ja der, der sich dann schlafen legen wird, wenn er merkt, die ist 0, weil nichts da ist. Ja, jetzt kommt aber unmittelbar nach dem Lesen der Variable kommt ein Context-Switch und der Erzeugerprozess kommt dran. Und während der Verbraucher jetzt noch der Meinung ist, es gibt nichts zu lesen, wird der Erzeuger etwas in den Puffer reinschreiben. Ja, damit müsste jetzt eigentlich der Verbraucher neu prüfen, was ist los. Aber das funktioniert jetzt nicht, weil nämlich, wenn der Verbraucher das nächste Mal drankommt, dann hat er ja noch diese ausgelesene Count-Variable und weiß, dass die 0 ist und führt jetzt dieses Sleep aus, weil er eben diese Abfrage macht. Okay, der hat sich jetzt also schlafen gelegt. Und jetzt haben wir den Erzeuger wieder, der hat aber nicht gesehen, dass der Verbraucher schläft. Ja, an der Stelle ist er noch nicht gewesen, weil als der Erzeuger lief, war der Verbraucher noch wach. Na, also vielleicht hat er dem ein Signal geschickt, aber der andere hat er noch gar nicht geschlafen. Na, das heißt, dieses Signal, das ist praktisch verloren gegangen. Und was jetzt passieren wird, ist eben, dass der Erzeuger weiterläuft und den Puffer vollschreibt und sich auch irgendwann schlafen legt. Und dann haben Sie zwei schlafende Prozesse und es passiert nichts mehr. Und das Ganze nochmal im Detail angeguckt. Sie kriegen eben folgende Reihenfolge raus. Ja? Der Verbraucher fängt an und liest diese Count-Variable. Dann wechselt es zum Erzeuger. Der macht sein übliches Zeug. Stellt am Ende fest, der Puffer war leer gewesen, dann muss ich ja ein Signal schicken an den Verbraucher, das schickt er auch. Ja, das Signal wird geschickt an einen Prozess, der nicht schläft, das wird verworfen. Und dann kommt irgendwann der Verbraucher wieder dran und sieht, N ist 0, beziehungsweise Count ist 0, muss das heißen, und legt sich dann schlafen. Und der bräuchte eigentlich dieses Signal hier, dieses Aufwachsignal, was aber zeitlich einfach zu früh gekommen ist. Ja, und das ist also ein Problem, weswegen es so einfach nicht funktioniert. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, was man dagegen tun kann. Eine ist, dass Sie ein sogenanntes Wake-up-Pending-Bit einführen. Ja, das bedeutet, dass wenn Sie ein Signal erhalten, ein Aufwecksignal, aber gar nicht geschlafen haben, dass Sie das dann praktisch puffern. Ja, dass Sie das irgendwo zwischenspeichern, da war ein Aufwecksignal und wenn Sie sich das nächste Mal schlafen legen, dann passiert nichts. Ja, dann wird dieses Pending-Bit wird einfach verbraucht, wird dann zurückgesetzt, dann ist kein solches Signal mehr da. Und ja, das ist eben das, also wenn ein Thread gar nicht geschlafen hat, dann setzen Sie das Pending-Bit und wenn Sie dann Sleep aufrufen, lesen Sie das zunächst aus und wenn das Pending-Bit gesetzt war, dann legen Sie sich nicht schlafen. Das würde für dieses Szenario mit zwei Prozessen funktionieren, aber wenn Sie noch mehr Prozesse daran beteiligen, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie praktisch ein solches Signal geschickt bekommen haben, das Wake-up-Pending-Bit gesetzt haben und dann kommt noch ein Signal. Ja, und Sie bräuchten, weil Sie sich nachher zweimal schlafen legen werden, bräuchten Sie beide Signale. Ja, das erste Schlafenlegen wird dann noch aufgehalten von diesem Pending-Bit, aber das zweite nicht. Ja, das heißt, dann kann es sein, dass Sie sagen, eigentlich brauche ich ein doppeltes Pending-Bit oder ich brauche eine Pending-Variable, die ein Counter ist und die Anzahl dieser Wake-Signale, die ich noch nicht verbraucht habe, dass ich die alle hochzähle. Und das Ganze ist halt, da Sie nicht vorher definieren können, wie viele Prozesse maximal an diesem Spiel beteiligt sind und wie viel von diesen Aufwachsignalen Sie vielleicht brauchen werden, ist es etwas problematisch. Ja, also es lässt sich nicht auf was Beliebiges vergrößern. Selbst wenn Sie irgendwie ein Byte oder noch was Größeres dafür zur Verfügung stellen, wo Sie dann wirklich viele Bits speichern können, dann könnte es trotzdem irgendwann an eine Grenze stoßen. Und okay, anstatt also solche Zähler da irgendwie einzuführen, das ist ja etwas, wo das Betriebssystem dann auch immer gucken muss. Jedes Mal, wenn ein Signal geschickt wird, muss praktisch irgendwo so ein Zähler dann aktualisiert werden. Gibt es noch einen anderen Weg, diese Geschichten zu machen? Und zwar, indem man spezielle Synchronisationstools benutzt, die Semaphore heißen. Semaphore, vom Wortsinn her ist das sowas wie eine Ampel oder ein Signalzeichen oder sowas, kann man sich vorstellen als einfache Zählervariable und die irgendeinen Wert zwischen 0 und irgendwas Positivem annehmen kann. Und üblicherweise stellt man sich vor, dass man eine bestimmte Anzahl von Ressourcen hat, die verfügbar sind. Ja, es ist praktisch eine Verallgemeinerung von so einer Log-Variable. Wenn Sie eine einfache Log-Variable haben, dann sagen Sie ja, es gibt eine Ressource, die ist irgendwie exklusiv, ja, Eintritt in den kritischen Bereich, der auf Daten zugreift, wo immer nur einer gleichzeitig dran darf. Sie können sich aber auch Dinge vorstellen, die mehrfach als Ressource vorkommen. Ja, wenn Sie zum Beispiel so einen Druckerpark mit 7 Druckern haben und es ist Ihnen egal, auf welchem was ausgedruckt wird, dann könnten Sie sagen, gut, ich habe meine 7 Drucker und solange ich nicht mehr als 7 Prozesse habe, die dann irgendeinen von diesen Druckern jeweils getrennt benutzen, ist alles in Ordnung. Ein 8er Prozess, der auch noch drucken will, der müsste dann gestoppt werden. Und sowas können Sie mit einem Semaphor machen, den Sie dann zum Beispiel auf einen Startwert von 7 initialisieren. Und anstatt jetzt ein einfaches Lock zu setzen, sagen Sie praktisch, ich fordere eine von den 7 Ressourcen an. Und wenn dieser Zähler, na, dieser Semaphor, wenn der noch nicht 0 ist, wenn er zum Beispiel noch am Anfang 7 ist oder so, dann kriegen Sie direkt den Zugriff auf die Ressource. Also dieser Versuch, die Ressource zu binden, ist dann erfolgreich und der Zähler wird dann runtergezählt. Dann gibt es nur noch 6 freie. Ja, das können Sie dann insgesamt 7 Mal machen in 7 verschiedenen Prozessen. Wird jeweils dieser Semaphor um 1 erniedrigt, irgendwann erreicht er den Wert 0. Und wenn er den Wert 0 erreicht hat, dann bedeutet das eben, alle Ressourcen dieses Typs sind im Moment in Benutzung und wenn jetzt noch einer kommen sollte, dann wird es nicht weitergehen. Und formalisiert ist das Ganze so, dass Sie also, wenn Sie einen Semaphor anfordern, dann haben Sie eine sogenannte Wait-Operation. Ja, und die macht genau das, sie reduziert den Semaphorwert um 1, wenn er noch echt positiv ist, also wenn es noch Ressourcen gibt. Und wenn nicht, also wenn der Wert 0 erreicht war, dann soll dieser aufrufende Thread oder Prozess soll blockieren und in eine spezielle Warteschlange für diesen Semaphor eingetragen werden. Ja, aus dieser Warteschlange werden wir ihn später rausholen. Das sehen Sie auf der nächsten Folie. Denn es ist jetzt so, die Gegenoperation ist dann die Signal-Operation und die sagt praktisch, ich brauche die Ressource nicht länger, ich werde sie nicht weiter benutzen, ich gebe sie wieder frei. Und wenn das passiert, dann soll der Semaphorwert um 1 erhöht werden. Ja, aber nur, wenn es keinen Prozess oder Thread gibt, der in der Warteschlange steht. Wenn Sie in der Warteschlange einen drin haben, dann bedeutet das ja, der Semaphor hat den Wert 0, sonst wäre vorher schon gar nicht was eingetragen worden in die Warteschlange. Und wenn Sie jetzt praktisch Signal aufrufen und es stehen Dinger in der Warteschlange, dann können Sie nicht den Semaphorwert erhöhen, denn es wird nicht eine Ressource verfügbar, sondern es wird nur die, die Sie gerade freigeben wollten, praktisch direkt einem, der wartet, gegeben. Ja, also der kriegt die dann, der wird geweckt, das wird der vorderste wahrscheinlich in der Warteschlange sein und der Semaphorwert bleibt aber auf 0, weil immer noch keine frei zur Verfügung steht. Wenn jetzt noch einer Wait aufrufen würde, dann würde er auch wieder in die Warteschlange eingetragen. Erst wenn praktisch aus der Warteschlange alles abgearbeitet wurde, dann kann auch schrittweise der Semaphorwert wieder erhöht werden auf Werte größer 0. Ja, sodass dann weitere Prozesse direkt den Zugang bekommen. Diese Wait- und Signal-Operationen, wenn Sie in irgendwelchen Betriebssystembüchern gucken, dann sehen Sie die oft als P- und V-Operationen. Ne? Also auf der vorherigen Folie, die Wait-Operation, die heißt oft P und die Signal-Operation heißt oft V. Das kommt daher, dass die Semaphore sich ein Holländer ausgedacht hat. Und P steht für passieren, also weitergehen, durchgehen. Und V steht für freigeben, also freigeben. Und das ist dieselbe Idee. Also passieren ist praktisch dieses Wait-Kommando. Ich möchte da durch. Ja, es ist nur von der Logik her anders benannt. Also das Wait drückt eher aus, wenn ich nicht kann, dann muss ich warten. Und das Passieren soll praktisch ausdrücken, ich möchte an diesem Semaphor vorbei. Ja. Aber wir werden die Dinger hier immer nur Wait und Signal nennen. Ich habe Ihnen diese alternativen Bezeichnungen nur gegeben, weil wenn Sie irgendwo was darüber lesen, dann kann es sein, dass die Leute davon ausgehen, dass sie die Teile als P und V erkennen. Und okay, der Code, wenn Sie also einen Semaphor nutzen, der wird dann immer diese Form haben, Wait-Semaphor, dann Zugriff auf die Ressource und dann Signal-Semaphor. Und wenn Sie sich das ansehen, dann sieht es eigentlich im Prinzip genauso wie so ein Lock und Unlock aus. Nur, dass wir es hier eben nicht mit einer einfachen Sperre, ja, nein, zu tun haben, ich darf nicht, sondern dass sie eben durch den Semaphor, der auch einen höheren Wert als Startwert haben kann, dass sie auch mehrere Ressourcen damit nutzen können. Ja?
Aber ich habe ja immer noch das Network-Problem, oder? Mit dem Semaphor. Also wenn ich jetzt einen Thread habe, der zwei Semaphoren braucht?
Ja, Sie haben Deadlocks, werden Sie nie los. Also grundsätzlich, sobald Sie mehrere Prozesse haben, die mehrere Ressourcen binden können, haben Sie immer die Deadlock-Problematik. Es gibt keine Mechanismen, mit denen Sie Deadlocks komplett loswerden, wenn Ihre Situation halt so ist, dass sie prinzipiell Deadlocks verursachen kann. Ja, also es gibt Mittel, mit denen man versuchen kann, Deadlocks zu vermeiden. Ja, das werden wir sehen, wenn wir uns mit Deadlocks ausführlich beschäftigen. Wenn Sie zum Beispiel verschiedene Ressourcen haben, dass Sie die in allen Prozessen in derselben Reihenfolge anfordern, dann kann es nicht zu einem Deadlock kommen. Dann können andere Dinge noch passieren, dass zum Beispiel ein Prozess nie drankommt, weil er es nie schafft, alle Ressourcen zusammen zu kriegen. Also dass ein einzelner Prozess vielleicht lange wartet. Aber Sie können dann nicht in so ein Deadlock-Szenario, wo sich mehrere Prozesse einfach durch ungünstige Reihenfolge der Ressourcenreservierung blockieren. Also man kann durch richtiges Programmieren schon was daran tun. Aber es gibt jetzt keine Synchronisationsmechanismen, die Sie benutzen, und magisch kommt es nicht mehr zu Deadlocks. Ja, die Aufgabe von diesen Dingern, auch von Semaphoren und anderen Sachen, die wir noch uns angucken, ist nicht, irgendwas zum Thema Deadlocks zu machen, sondern die verursachen gerade Deadlocks. Ja, sondern die Aufgabe ist, Synchronisation sicherzustellen, also den Zugriff auf kritische Bereiche eben zum Beispiel zu sperren. Ja. Bei der normalen Definition war ja kritischer Bereich etwas, was also nur einmal genutzt werden kann zu einem Zeitpunkt. Aber Sie können das von der Logik her auch verallgemeinern. Ja, Ressourcen, die eben größer sind, wo es 5, 6 Stück von gibt oder so, die dürfen nur so oft genutzt werden und darüber hinaus nicht. Und sowas sicherzustellen, dass eben nicht zu viele Prozesse gleichzeitig irgendwas tun, das können Sie mit den Synchronisationsmechanismen machen. Und gerade indem Sie die benutzen, fangen Sie sich diese Deadlock-Geschichten ein. Ja, wenn Sie die gar nicht benutzen würden, hätten Sie ja keine Deadlocks. Die Dinger würden einfach alle durchlaufen und die Ressourcen nutzen und irgendwas irgendwo reinschreiben. Nur sind die Ergebnisse dann halt falsch. Ja. Also der Ablauf ist, Sie fangen damit an, naiv schreiben Sie irgendwelche parallelen Programme, stellen fest, die Ergebnisse funktionieren nicht. Dann sagen Sie, ich muss was dagegen tun, und definieren Variablen oder Speicherbereiche, die geschützt werden müssen, erkennen kritische Bereiche, packen Ihre Schutzmechanismen, die Sie neu entwickelt haben, Semaphore und andere Synchronisationsmittel drumherum. Ja, dann sagen Sie, es ist etwas besser geworden, mein Programm arbeitet nicht mehr falsch, aber eventuell arbeitet es gar nicht. Aber es ist trotzdem eine Verbesserung. Es ist schlimmer, wenn Sie falsche Ergebnisse berechnen, auch wenn das Programm schön durchläuft, weil was wollen Sie damit anfangen? Das ist komplett unbrauchbar. Ja, aber ein Programm, was korrekt arbeitet, aber eventuell mal gar nicht arbeitet, dann erkennen Sie zumindest, dass ein Fehler vorliegt. Ja, also das ist schon eine Verbesserung, Sie haben was gewonnen, Sie kriegen keine falschen Ergebnisse mehr, wenn die Synchronisation richtig läuft, und im letzten Schritt müssen Sie dann noch sicherstellen, dass Ihr Programm so arbeitet, dass eben keine Deadlocks auftreten. Aber diese Dinger wie Semaphore und anderes Zeug, die helfen Ihnen nicht dabei, Deadlocks zu vermeiden, sondern die verursachen die gerade erst. Das ist der Preis, den Sie zunächst dafür zahlen, dass Sie korrekte Ergebnisse kriegen. Gut, es gibt noch eine Variante, die ich nur kurz erwähnen will, werden wir uns aber nicht ausführlicher mit beschäftigen. Sie können Semaphore auch so verwenden, dass Sie auch unter den Wert 0 noch weiter zählen. Ja. Das heißt, in dem Fall würden Sie bei der Wait-Operation grundsätzlich den Semaphorwert um 1 erniedrigen. Ja, also auch wenn schon die 0 erreicht ist, zählen Sie noch weiter runter. Und sobald der Wert, wenn der Wert kleiner gleich 0 ist, dann muss der Thread auch blockieren, weil das bedeutet, es sind keine freien Ressourcen da. Und die Signal-Operation arbeitet dann auch ein bisschen anders. Die guckt erst, ist in der Warteschlange was drin? Wenn ja, wird ein Prozess geweckt. Und wenn nichts in der Warteschlange ist, dann wird grundsätzlich der Semaphorwert um 1 erhöht. Von der Logik her ist es genau dasselbe, nur dass Sie jetzt den Inhalt des Semaphors, also den Semaphor-Variablenwert, auch noch verwenden können, um direkt die Größe der Warteschlange zu kennen. Ja, weil wenn Sie einen Semaphorwert von minus 5 haben, dann wissen Sie, es stehen 5 Prozesse in der Warteschlange, die irgendwann noch drankommen müssen. Wenn Sie diesen Standardsemaphor benutzen, der bei 0 aufhört und Sie wollen was über die Warteschlange wissen, dann müssen Sie in die Warteschlange reingucken. Okay, das ist einfach die grobe Umsetzung, wie Semaphore funktionieren. Da gucken wir uns jetzt auch nur die positive, also die Variante mit nur positiven Werten an, die oben steht. Ja, also von der Logik her arbeitet die Wait-Funktion so, dass sie eben guckt, wenn Sem größer 0 ist, dann wird er erniedrigt. Und wenn er nicht größer 0 ist, dann Blockcaller, was meine ich damit? Blockcaller. Achso, dann wird der aufrufende Prozess blockiert. Ja, komische Schreibweise. Weil das ist ja der Fall, dass eben nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen. Und die Signal-Operation, die rechts daneben steht, die sieht so aus, dass zunächst geguckt wird, steht in der Warteschlange irgendwas drin? Ja, wenn ja, dann nimm den ersten aus der Warteschlange und weck ihn auf und entferne ihn aus der Warteschlange. Und anderenfalls, wenn nichts drin steht, Semaphorwert erhöhen. Das kann man trotzdem in der Form nicht selber als Programm hinschreiben, weil diese Operationen natürlich atomar arbeiten müssen. Na, also dieses Auslesen des Semaphors und dann Erniedrigen und so weiter, das muss eine zusammenhängende Operation sein. Also wenn Sie irgendwie diesen Code selber in ein C-Programm eintragen würden, dann würde das nicht funktionieren. Ja, das soll Ihnen nur den prinzipiellen Ablauf nochmal deutlich machen. Okay, wir haben diese Semaphore uns angeguckt, ja, die mit einem beliebigen Startwert anfangen. Und ich hatte schon ein paar Mal gesagt, so ein bisschen erinnert das ja an einfaches Locking. Ja? Und Sie können ein Semaphore auch als Lock, als normales Lock benutzen, indem Sie mit einem Startwert von 1 anfangen. Und wenn Sie das machen, dann kriegen Sie was raus, was man Mutex nennt. Da hatte ich schon mal kurz dieses Wort erwähnt, weil gegenseitiger Ausschluss heißt auf Englisch Mutual Exclusion, ja, gegenseitige Ausschließung. Und abgekürzt wird das mit Mutex. Und der Mutex ist auch so ein Synchronisationstool, was Sie wie ein Semaphor verwenden können. Im Unterschied zum Semaphor hat der Mutex nur 2 mögliche Werte und arbeitet eben wie ein Log. Ja, und das heißt, er hat entweder den Wert True oder False. Ja, True bedeutet, Sie dürfen auf die Daten zugreifen. False bedeutet, Sie dürfen es nicht. Und das Ganze ist auch blockierend. Ja, also wenn Sie versuchen, praktisch einen Mutex, so einen Log zu bekommen und es klappt nicht, dann werden Sie auch blockiert und in eine Warteschlange gestellt. Genauso wie bei dem Semaphor, wenn Sie den aufrufen, während er einen Wert 0 schon hat. Und bei der Freigabe passiert auch dasselbe wie bei einem Semaphor. Wenn in der Warteschlange was drinsteht, dann wird einer aus der Warteschlange geweckt. Und wenn die Warteschlange schon leer war, dann wird der Mutex wieder auf True gesetzt. Und das ist von der Logik her genau dasselbe wie ein Semaphor mit Wert 1. Ja, wenn Sie nämlich einen Semaphor haben, der Startwert 1 hat, der also nur die Werte 0 und 1 annehmen kann, dann nennt man das auch einen binären Semaphor. Und das ist einfach nur eine andere Art, einen Mutex darzustellen. Hier ist auch nochmal dieser Pseudocode dafür, wie ein Mutex funktioniert. Das ist genau dasselbe wie bei Wait on Signal im Semaphor. Nur, dass Sie hier jetzt nicht davon ausgehen müssen, dass es Werte größer 1 gibt. Ja, das vereinfacht den Code ein ganz kleines bisschen. Und dadurch, dass Sie hier also jetzt sich wieder beschränken auf Ressourcen, die es nur einmal gibt, kriegen Sie wieder genau dieses Modell, was wir für gegenseitigen Ausschluss brauchen. Ja. Wenn wir eben nicht sagen, es dürfen bis zu 5 Prozesse gleichzeitig auf irgendwas zugreifen, sondern es darf einer, aber nicht mehr als einer. Ja. Und damit können Sie dann diese Wait- und Signal-Operationen beim Mutex auch als Lock- und Unlock-Operationen interpretieren. Grundsätzlich, diese Blockiererei muss nicht unbedingt sein. Man macht Dinge häufig deswegen blockierend, weil wenn Sie also einen normalen Programmablauf haben und Sie müssen auf irgendwelche Daten zugreifen und es greift gerade jemand anders drauf zu, der Sie nicht lässt, dann haben Sie ja in dem Prozess, der jetzt nicht weiterkommt, haben Sie ja in der Regel nicht viele Möglichkeiten. Sie müssen an die Daten ran, das heißt, Sie müssen an dieser Stelle anhalten, ja, und anstatt sich in der Schleife zu bewegen und darauf zu warten, machen Sie eben diese passive Geschichte, dass Sie sich schlafen legen und irgendwann weitermachen. Es gibt aber auch Situationen, wo Sie das nicht wollen, wo Sie zwar auch diese Sicherheitsüberprüfung machen wollen, ja, darf ich an die Daten ran, aber wo Sie gerne dann noch die Chance haben möchten, sich umzuentscheiden. Na, Sie können nämlich diese Mutexe und Semaphore auch so programmieren, dass sie nicht blockierend sind. Was passiert dann, wenn Sie einen nicht blockierenden Semaphor haben und Sie rufen einen Wait-Befehl auf, und es ist der Semaphor schon null, dann würden Sie nicht schlafen gelegt, sondern Sie kriegen dann praktisch eine Fehlermeldung zurück. Ja, das Wait sagt Ihnen dann, geht nicht, du kommst an das Ding nicht ran. Und dann könnten Sie an der Stelle entscheiden, entweder sich zum Beispiel selber schlafen zu legen, oder Sie könnten sagen, dann mache ich jetzt irgendwas anderes. Ja, wenn Sie gewisse Freiheitsgrade da haben, wie es weitergeht, wenn Sie zum Beispiel auf verschiedene, durch unterschiedliche Semaphore geschützte Bereiche zugreifen müssen, und es ist egal, in welcher Reihenfolge Sie das tun, es muss nur irgendwann passieren, dann könnten Sie die der Reihe nach durchtesten. Ja, und wenn Sie den ersten finden, der Sie durchlässt, dann gehen Sie da eben rein und machen das und danach arbeiten Sie die restlichen ab. Also das wäre etwas, wo es sinnvoll sein kann, solche nicht blockierenden Semaphore oder Mutexe zu verwenden. Was Sie aber auf keinen Fall machen dürfen, ist dann einfach durchlaufen und doch in den kritischen Bereich reingehen. Schon kurz angedeutet hatte ich, diese Operationen Wait und Signal müssen atomar sein, einfach aus den üblichen Gründen. Ja, also wenn Sie diesen groben Ablauf, wie Wait und Signal arbeiten, noch in Erinnerung haben, diese Pseudocode, dann sehen Sie, es wird auf irgendeine Mutex-Variable oder Semaphore-Variable zugegriffen, die wird dann verändert und da darf halt nichts dazwischen passieren. Ja, wenn Sie in zwei Prozessen gleichzeitig Wait aufrufen, dann müssen Sie sicher sein, dass die in irgendeiner Reihenfolge, also der eine zuerst das Wait komplett arbeitet und dann der andere oder umgedreht. Denn ansonsten würde Ihnen das Ganze nichts bringen. Und neben der neben der Tatsache, dass es atomar sein muss, kommt noch dazu, wenn Sie wieder mehrere CPUs haben, dann müssen Sie auch noch sicherstellen, dass auch dort keine gleichzeitige Bearbeitung irgendwie stattfindet. Ja, dass also der Zugriff auf die Mutex-Variable durch Wait und Signal praktisch für andere Prozessoren gestoppt wird, in dem Moment, wo Sie selber zugreifen. Sie haben bei diesen Mutexen und Semaphoren haben Sie diese Warteschlange, wo Prozesse drin sind, die nicht erfolgreich waren beim Wait-Aufruf. Und wenn jetzt Signal aufgerufen wird mit bestehender Warteschlange, dann muss ja einer davon geweckt werden. Und im Prinzip ist das so ein Scheduling-Problem. Na? Sie können natürlich sagen, ich habe eine normale Warteschlange, in der trage ich die Dinger in der Reihenfolge ein, wie sie Wait aufgerufen haben und dann nehmen sie immer den ersten. Das wäre so ein FIFO-Problem oder FIFO-Konstrukt und dann nennt man das ganze Ding einen starken Semaphor oder Mutex. Sie können aber auch das so implementieren, dass Sie irgendeinen aus der Warteschlange nehmen und dann ist es ein schwacher Semaphor oder Mutex. Wir werden später noch sehen, es gibt auch Varianten, wo alle Elemente aus einer Warteschlange aufgeweckt werden, von denen dann aber in der Regel nur einer erfolgreich darin sein wird, sich ein Element zu greifen. Ja, das werden wir bei sogenannten Monitoren sehen. Okay, hier jetzt nochmal das Erzeuger-Verbraucher-Problem. Diesmal mit Hilfe von Semaphoren und Mutexen. Schauen wir uns erstmal an, was die verschiedenen Variablen machen. Wir haben einen Semaphor, also vom Typ sind die alle hier so ein Pseudotyp-Semaphor. Aber einen, den haben wir Mutex genannt, also das ist ein Semaphor, der auf 1 initialisiert wird, ja, etwas kommt nur einmal vor. Und das ist etwas, was generell den Zugriff auf den Puffer synchronisieren soll, ja, dass immer nur ein Prozess gleichzeitig überhaupt an den Puffer rankommt. Und dann haben wir einen Semaphor, der empty heißt, und der wird auf die Größe des Puffers initialisiert. Und wir haben einen zweiten Semaphor, full, der wird auf 0 initialisiert. Ja, das sind zwei Zähler. Der eine sagt, wie viele freie Plätze gibt es, und der andere, wie viele belegte Plätze. Und wenn wir uns jetzt den Producer angucken, dann haben wir wieder diese normale Schleife hier. Es wird ein neues Item produziert, das soll jetzt eingetragen werden. Bevor es mit Enter-Item eingetragen wird, rufen wir WaitEmpty auf. Ja, WaitEmpty bedeutet dann, dass also die Anzahl der leeren Plätze eins weniger wird. Ja, und das funktioniert natürlich nur, wenn da auch noch Platz ist. Also wenn empty schon diesen Wert, Moment, leere Plätze verringern, einer weniger leer. Genau, wenn empty 0 ist, dann heißt es ja, der Puffer ist komplett voll und dann würde das Ding hier einschlafen. Ja. Im nächsten Moment machen wir Wait Mutex, kommen dann in den kritischen Bereich und können jetzt hier in den Puffer reinschreiben. Direkt danach kommt Signal Mutex, das ist praktisch diese Unlock-Operation, also der generelle Zugriff auf den Puffer wird wieder freigegeben. Und dann wird am Ende noch Signal Full aufgerufen. Und Signal Full wird jetzt diese Semaphor-Variable Full, die also angibt, wie viele belegte Plätze es gibt, wird die erhöhen. Ja, von der Logik her ist das richtig. Wenn vorher 3 Dinger belegt waren und ich habe ein neues eingetragen, dann sind nachher 4 belegt. Also das wird ein Zähler einfach hochgezählt. Und interessant wird dann gleich noch sein zu sehen, was passiert, wenn das Ding 0 war. Ja. Schauen wir uns dazu den Consumer an. Der macht im Prinzip dasselbe, nur mit verdrehten Rollen. Der wartet hier am Anfang, wait full. Also der Consumer kann ja nur was rauslesen, wenn es auch mindestens einen Eintrag im Puffer gibt. Ja, wenn Full 0 wäre, dann müsste er warten. Danach kommt hier dasselbe mit Wait Mutex und Signal Mutex wird das Remove Item geschützt und am Ende wird mit Signal Empty die Anzahl der freien Plätze erhöht. Und jetzt gucken wir uns an den Fall, wo es eben zum Einschlafen kommt. Ja, wenn also der Consumer bei Wait Full blockiert, das bedeutet, es war nichts im Puffer, Full war 0. Und wenn dann der Producer was Neues erzeugt, das Letzte, was er macht, ist ja Signal Full. Und in dem Fall, wo nichts im Puffer vorher drin war, ist Full ja 0 gewesen. Und die Regel für Signal war, wenn er feststellt, dass es 0 ist, dann haben wir ja was in der Warteschlange stehen und dann muss aus der Warteschlange einer aufgeweckt werden. Ja, das heißt, in dem Fall wird Full nicht erhöht, sondern stattdessen wird ein Signal hierhin geschickt und dieses Wait Full, das kehrt dann zurück, der Prozess ist wach, wird aus der Warteschlange rausgenommen und kann weitermachen. Ja, also es setzt genau das um, was wir haben wollten. In der Gegenrichtung mit Signal Empty und Wait Empty werde ich jetzt nicht im Detail nochmal erzählen, das macht praktisch dasselbe in grün für den Fall, dass sich der Producer-Prozess schlafen gelegt hat, weil der Puffer schon komplett voll war. Ist Ihnen das klar geworden, was wir da gemacht haben? Wir werden auch noch mal ein bisschen, glaube ich, im Praktikum damit rumspielen. Aber grundsätzlich diese Art und Weise, wie Sie Semaphore verwenden können, um eben mit solchen Zählern Zugriff auf irgendwas zu realisieren oder zu stoppen, das ist ein wichtiges Konzept. Also wir werden auch noch mehr Code im Rahmen der Vorlesungen sehen, aber ich denke, wir werden das auch noch im Praktikum mit ein paar Übungen nochmal umsetzen. Kennen Sie das aus anderen Veranstaltungen, Arbeiten mit Semaphoren und Mutexten, oder ist das neu? Okay. Also wenn Ihnen da irgendwas unklar bleibt, ist es ein wichtiges Konzept, das zu verstehen. Und es ist immer ein bisschen irritierend, zu gucken, was passiert jetzt wo, wer wird wann aufgeweckt, wer wartet und so weiter. Ich muss mich selber, wenn ich wieder die Vorlesung neu mache, auch immer wieder erst einarbeiten und gucken, in welcher Reihenfolge passieren die Sachen, weil ich das nicht ständig verwende für irgendwas. Okay, also sollten da, wenn Sie es jetzt auch nacharbeiten oder sowas, noch Fragen entstehen, dann können Sie auch noch eine Mail schicken oder irgendwas. Also stellen Sie einfach sicher, dass das vom Prinzip her klar ist, was wir hier gemacht haben. Okay, dann war's das für heute.